Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Das große Kapital von Agenturen ist bekanntlich ihre Kreativität. Aber man höre und staune, nicht nur Agenturen sind kreativ, dies gilt auch für andere Branchen und andere Bereiche. Heute unterhalte ich mich mit jemandem, der zum Beispiel Illusionen erzeugt oder auch Gedanken und Körpersprache lesen kann. Ich bin mit dem Mentalisten Thorsten Havener verabredet, der all dies mit viel Bühnen- und TV-Erfahrung kombinieren kann. Hallo, Herr Havener.
Hallo, Herr Burak. Grüße Sie.
Sie als Mensch der Bühne, wie geht es Ihnen in dieser Corona-Krise?
Es ist zumindest ungewohnt. Normalerweise stehe ich ja doch mindestens 3-4 Mal die Woche auf einer Bühne, verdiene damit ja auch meinen Lebensunterhalt. Und es ist einmal sehr, sehr ungewohnt, einfach seiner gewohnten Tätigkeit nicht nachgehen zu dürfen, also auch wirklich ein Verbot zu haben. Das ist es ja praktisch, ja. Und natürlich auch dann zu gucken, ja, was machst du denn jetzt? Wie willst du denn da jetzt langfristig überleben?
Und?
Das ist die dunkle Seite von dem Ganzen. Die helle Seite ist, man macht sich natürlich mal Gedanken, man kommt tatsächlich mal zur Ruhe. Ich konnte mir jetzt mal meine Notizbücher der letzten Jahre nochmal vornehmen, was ich immer wieder vorhatte und kann mir genau anschauen, was steht denn da so drin, was hast du denn noch alles so vor, und konnte die Zeit hier jetzt wirklich nutzen, um ganz viele Dinge anzuschieben, wichtig waren, die aber in diesem Megatrubel, den ich davor hatte, einfach nicht wichtig genug waren, dass ich die nachverfolge. Und das ist auch mal ein ganz schönes Gefühl.
Lassen Sie uns über Kreativität reden und Sie auf neue Ideen kommen. Erstmal, um das Spielfeld überhaupt abzustecken, was ist denn für Sie persönlich überhaupt Kreativität?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, Kreativität hat natürlich damit zu tun, dass man etwas Neues kreiert, dass man also etwas schafft, was es vorher so noch nicht gab. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man das macht. Ich habe zum Beispiel gestern mit einem Musiker geredet, also ich spiele ja auch sehr viel Gitarre, und da ging es darum, wie man auf neue Melodien kommt, wie man auf neue, beim Gitarrespielen nennt man das Licks, also kleine Tonfolgen, wie man darauf kommt. Und da waren wir uns beide einig, wir hören uns das bei anderen Musikern an, hören mal genau an, wie die das spielen, schaffen uns das drauf und ändern dann so lange, bis wir eine eigene Version davon haben. Und das ist sicherlich auch eine Form der Kreativität, dass man etwas Vorhandenes nimmt, umwandelt und so viel eigene Note reinbringt, dass etwas völlig Neues daraus entsteht. Das heißt aber nicht automatisch, dass man von Null anfängt und wirklich auf dem weißen Blatt Papier anfängt, sondern man kann sehr wohl auch gucken, was gibt's denn noch so da draußen, was machen denn andere so? Die Kreativität liegt dann darin, so eine starke eigene Note reinzubringen, dass es praktisch für den neuen Betrachter nicht mehr erkennbar ist.
Das ist natürlich ein sehr dünnes Eis, nicht wahr, zwischen Dinge so abwandeln und eine eigene Note reinbringen, dass es dann in irgendeiner Form der eigenen Kreativität entspricht. Oder das dünne Eis geht dann eher Richtung Ideen klauen, nicht wahr?
Ja, da muss man natürlich aufpassen. Davon halte ich ja überhaupt gar nichts, ja, dass man Dinge einfach übernimmt, dass man ja unreflektiert das, was ein anderer macht, ganz genauso macht. Aber da habe ich mich vielleicht jetzt missverständlich ausgedrückt. Das meinte ich damit überhaupt nicht. Also ich kann Ihnen sagen, wie ich zum Beispiel das die Zauberkunst gelernt habe. Sie haben ja gesagt, ich bin Mentalist, und angefangen habe ich als Zauberkünstler, habe also als 13-Jähriger meinen ersten Auftritt gemacht. Und da war es so, dass ich tatsächlich Dinge genommen habe, die es so schon gab, und habe die auch praktisch 1:1 so vorgeführt, wie ein anderer mir die vorher gezeigt hat. Mit seiner Erlaubnis wohlgemerkt. Das ist natürlich keine Kreativität. In dem Moment bin ich noch nicht mal Interpret. Ich bin im Prinzip jemand, der was kopiert. Und die Kopie ist praktisch nie so gut wie das Original. Aber etwas zu nehmen, das es schon gibt, und daran jahrelang zu arbeiten und sich da wirklich zu vertiefen und ein tiefes Verständnis dafür bekommen und dann irgendwann sein eigenes Interesse reinbringen und den eigenen Dreh, das ist, denke ich, sicherlich ein guter Anfang, um zumindest mal etwas zu lernen. Und inzwischen ist es bei mir so, wenn ich jetzt ein Abendprogramm schreibe, dann habe ich halt einfach einen Fundus, aus dem ich schöpfen kann, und kann dadurch ganz anders kreativ sein, als wenn ich diesen Fundus nicht habe.
Aber reden wir nochmal über das Abendprogramm. Wie und wo kommen Sie auf neue Ideen?
Ich kann Ihnen sagen, das letzte Programm, das aktuelle Programm, Feuerproben heißt das, da bin ich drauf gekommen, weil das Publikum mir letzten Endes immer wieder Hinweise gegeben hat. Also ich bin da sehr sensibel, ich höre und schaue ganz genau hin, was in meinem Publikum so passiert. Es ist ja ein Programm, das mit meinem Publikum stattfindet, ein Mentalprogramm. Ich kann ja nicht alleine auf der Bühne stehen und all das zeigen. Die eigenen Gedanken lesen ist auch nicht wirklich verblüffend für jemand anders, der da zuschaut. Und da habe ich einfach mal hingehört, was die Leute so beschäftigt. Worauf sprechen die mich an nach der Show? Was für E-Mails kriege ich nach der Show? Was für E-Mails kriege ich von Leuten, die meine Bücher gelesen haben? Und da kam immer wieder dieselbe Frage und die war, wie werde ich denn mit dem, was aktuell so abgeht in meinem Alltag, wie kann ich denn damit besser fertig werden? Also diese Gleichzeitigkeit, diese ständige Erreichbarkeit, das waren Themen, die haben mein Publikum zumindest offensichtlich stark gestresst. Und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, was ich dazu zu sagen habe. Und so entstand dann auch der Name Feuerproben. Der ist übrigens nicht von mir, der ist von meinem Regisseur, das ist der Stefan Ellerhorst. Und er hat gesagt, ja, das ist doch diese Proben, die wir gerade im Leben ständig haben. Alles passiert gleichzeitig. Das fällt den Leuten gerade schwer. Nenn das Programm doch Feuerproben. Und das war dann sofort der Name. Das heißt, Kreativität findet in meinem Fall zumindest auch immer in einem Team statt, immer im Austausch mit anderen.
Jetzt müssen Sie ja, wenn Sie eine Idee gefunden haben, darauf achten, dass sie auch zu Ihnen passt, zu Ihrer Person passt, zu dem, was Sie vielleicht vorher gemacht haben, zu dem, was Sie vielleicht gerade machen wollen. Und jetzt kann es ja durchaus sein, dass Sie eine gute Idee haben, aber die würde vielleicht viel besser zu dem Kollegen passen. Wie grenzen Sie diese Ideen voneinander ab?
Also ich bin ein ganz großer Freund davon, Dinge einfach mal auszuprobieren. Und das war tatsächlich ein Tipp, den mir David Copperfield mal gegeben hat. Ich hatte also das große Glück, den als 19-Jähriger interviewen zu dürfen. Und ich habe ihn auch gefragt, wie schreibst du denn deine Show? Weil mich das interessiert hat. Und da hat David Copperfield gesagt, the audience writes the show. Also das Publikum schreibt das Programm. Und da habe ich ihn gefragt, wie er das meint. Und da hat er gesagt, wenn ich eine Idee habe und ich finde die toll, dann bringe ich die recht schnell auf die Bühne. Also er schreibt da nicht Jahre dran rum, sondern er probiert es schnell umzusetzen. Und wenn das Ganze gut ankommt, dann lässt er es drin und guckt, wo haben die Leute am meisten Spaß, wo sind sie am meisten verblüfft, wo lachen sie am meisten, wo hat er die Reaktion, wie er sie haben will. Und das verstärkt er. Und wenn das Publikum aber nicht so reagiert, wie er sich das vorstellt, dann beginnt er umzustellen, dann beginnt er Dinge anders zu machen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, die Nummer funktioniert irgendwann oder aber sie funktioniert einfach nicht und dann nimmt er sie erstmal raus. Und das habe ich sofort für mich übernommen und das funktioniert sehr gut. Das bedeutet, man darf auch nicht so selbstverliebt dabei sein, wenn man auf der Bühne steht und wenn das Publikum nicht so reagiert, wie man sich das vorstellt, mit so einer gewissen Überheblichkeit rangehen und sagen, ja, die verstehen das nur nicht, in Wirklichkeit ist das ganz toll. Ich sehe das eher umgekehrt. Wenn jemand nicht versteht, was ich mache, dann muss ich das so lange ändern, bis er es versteht. Das heißt, so ein Abend, der darf nicht für den Zuschauer anstrengend sein, der muss für denjenigen anstrengend sein, der oben auf der Bühne steht. Das ist mein Job, die Leute so zu unterhalten, wie sie es von mir erwarten und am besten noch darüber hinaus, also die Erwartungen zu übertreffen.
Also testen, testen, testen und eine Idee muss der Kunde verstehen und man darf sie ihm nicht lange sozusagen erklären müssen, um das mal auf die Agenturenwelt zu übertragen.
Ja, also das ist etwas, das ich auch den Führungskräften immer wieder sage, wenn ich ein Seminar gebe. Und denen sage ich genau das. Also Kommunikation folgt der Absicht. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, und der andere versteht die nicht, dann liegt das nicht unbedingt an dem anderen, sondern dann muss ich das so lange anders verpacken, bis der andere es versteht.
Reden wir über Ihre Bühnen- und TV-Erfahrung. Haben Sie noch Lampenfieber?
Ich hatte tatsächlich nie wirkliches Lampenfieber. Ich habe keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Das ist jetzt keine große Leistung meinerseits. Ich hatte das einfach nie besonders ausgeprägt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Termine, vor denen ist man nervöser als vor anderen. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal, dass ich so richtig, richtig nervös war, das war 2014 im Frühjahr. Und da habe ich meine Bühnenshow aufzeichnen lassen. Die wurde dann für RTL aufgezeichnet. Das war ein Riesen drumherum. Also da war die Produktionsfirma und die haben tagelang die historische Stadthalle in Wuppertal ausgestattet mit fantastischem Licht, viele Kameras. Da wurde extra eine Bühne für mich aufgebaut und ich saß dann teilweise in dieser Stadthalle und habe den Leuten zugeschaut und dachte mir immer nur, boah, alles für mich. Also alles für mein Produkt, alles für meine Show, die ich mir mit meinem Team ausgedacht habe. Und das war eine Sache, die natürlich die Messlatte ein bisschen höher legt, wenn da so ein Riesenapparat hinten dran hängt und man auch keine zweite Chance hat. Und die zweite Tatsache, die dafür gesorgt hat, dass ich wirklich nervös war, es war praktisch die Premiere. Das Programm war nicht jahrelang vor Publikum eingespielt. Und eine Premiere ist sowieso immer schon mal eine Feuerprobe für sich. Und das war ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, ich bin jetzt derart nervös. Ich habe so starkes Lampenfieber, dass es meine Leistung beeinträchtigt. Und da habe ich mich an eine uralte Regel erinnert, die ich einmal gelernt habe. Und die war, bevor du rausgehst, denk an irgendetwas Wunderschönes und das kann das Erste sein, was dir da einfällt. Das kann ein schöner Urlaub sein, das kann ein schöner Moment sein, den du erlebt hast. Irgendwas richtig Schönes. Das Zweite, vertrau auf dich selbst. Also du hast das oft genug geübt, zwar nicht vor großem Publikum, aber du hast große Erfahrung in dem, was du da machst. Und das Dritte, erwarte einfach das Beste. Also ich habe mir klar gemacht, die Leute, die da sitzen, die sind auf meiner Seite. Die wollen einen schönen Abend haben. Die sind da hingekommen, um mich zu sehen und wir feiern letzten Endes gemeinsam ein großes Fest.
Das ist ja für Agenturen so ein bisschen schwieriger, weil wenn die eine Präsentation haben, ist ja das Gegenüber, der Kunde oder der, noch schlimmer, der potenzielle Neukunde, immer unbedingt auf deren Seite. Und die gucken sich auch nicht nur das Ergebnis der Arbeit von einer Agentur an, sondern das auch noch von mehreren. Das heißt, wenn sie Pech haben, sind sie irgendwie der Letzte an diesem Tag. Die Leute sind müde, haben schon irgendwie viele Dinge gesehen, haben irgendwie keinen Bock mehr wirklich, aber müssen halt noch. Da ist es ja, wir sind alle auf einer Seite und wir wollen ein schönes Fest haben. Das funktioniert da nicht mehr so richtig.
Aber Herr Burak, da würde ich nicht ganz zustimmen. Letzten Endes will doch jeder, der da sitzt, eine gute Zeit verbringen. Die haben ja vielleicht keine Lust mehr, sich das noch anzuschauen. Die würden lieber nach Hause gehen und all das. Das kann ich verstehen. Dennoch würde ich mit der Einstellung nie rausgehen. Ich würde immer mit der Einstellung rausgehen, ich habe ein super Produkt. Also wenn ich das nicht habe, wenn ich diese Einstellung nicht habe, dann muss ich an der Einstellung sowieso arbeiten. Ja? Also einfach mal wissen, dass das, was man anbietet, dass das einfach so gut ist, wie das, was man in dem Moment überhaupt nur anbieten kann. Dass man alles gegeben hat. Das ist wirklich wichtig. Das ist auch für Selbstbewusstsein wichtig. Und das Zweite, es gibt auch die berühmten 3A und das B. Das heißt, wenn da vor mir schon 5 andere waren, die was vorgestellt haben, dann muss ich im Vorfeld dafür gesorgt haben, dass ich anders bin als alle anderen. Und Achtung, jetzt kommt's. Die 3A sind bekannt, anders als alle anderen. Aber ich muss auch besser sein als die. Ich muss ein besseres Angebot haben. Und besser kann ich ja nicht wirklich beeinflussen. Auch hier gilt nur, dass es muss das beste Angebot sein, das ich an diesem Tag zu diesem Moment machen kann.
Also das habe ich verstanden. Und das mit dem Anderssein ist ja nicht ganz so einfach, weil es gibt natürlich auch bestimmte Rahmenbedingungen, in die man sich glaubt, einfügen zu müssen. Denken Sie an Kleidung, denken Sie an die üblichen Präsentationstools und dergleichen. Da ist es ja nicht ganz so einfach, einen Weg zu finden, trotzdem nochmal anders zu sein. Weil wenn man zu stark anders ist, kann man zwar auffallen, aber man riskiert natürlich auch, und das ist, glaube ich, die Angst von vielen, die in dieser Rolle sind, auch negativ aufzufallen. Das ist eine relativ schwierige und ein relativ schmaler Grat, glaube ich.
Ach, sehen Sie, ich hatte mal einen tollen Lehrer, der hieß Dr. Ingolf Glabatz, der lebt leider nicht mehr. Und der hat dazu gesagt, stell dir mal vor, du hast eine Reihe grauer Mäuse vor dir und die läuft da an dir vorbei, ja, und eine sieht aus wie die andere, die will ich irgendwann nicht mehr sehen. Ich will dann der Typ sein, ich will die Ratte sein, die aufrecht läuft und mit einem Zylinder und einem Goldzahn dir zuwackelt und zuwinkt. Das war so sein Bild immer. Und klar, anders sein hat eine gewisse Gefahr, aber gerade wenn Sie mich jetzt als Künstler und Kreativer fragen, kann ich nur sagen, das ist ganz, ganz wichtig, so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Bei mir war das zum Beispiel als Jugendlicher, dass ich angefangen habe, sehr gute Anzüge und Krawatte zu tragen. Das hat in meinem Umfeld keiner gemacht. Auch die ganzen anderen Zauberkünstler, die ich kannte, die haben das alle nicht gemacht. Die haben alle irgendwas anderes angehabt. Und ich dachte mir, nachdem ich das Buch gelesen habe, es musste nicht immer Kaviar sein und der Protagonist immer tolle Anzüge getragen hat, dachte ich mir, oh, das ist eigentlich auch mal eine coole Nummer. Das probiere ich jetzt mal aus. Und ich bin dadurch unglaublich aufgefallen, habe viele Aufträge nicht bekommen. Das heißt, ich habe mir überlegt, was passt genau zu mir? Wo fühle ich mich wirklich wohl? Und wo will ich hin? Und das war die Frage, die alles definiert hat. Ich muss nicht allen gefallen. Es reicht, wenn ich denjenigen gefalle, bei denen es mir wichtig ist, dass ich da ankomme. Und der Rest kommt dann von alleine.
Ich habe mal ein Interview geführt mit einem Marketingleiter, das ist auch in einem Buch veröffentlicht, wo er gefragt hat, dass alle Agenturen ihm doch raten, sich zu differenzieren gegenüber seinem Wettbewerb, aber alle Agenturen, die zu ihm kommen, und das ist die Frage dann, machen das mit den üblichen PowerPoint-Präsentationen. Warum machen das alle so, wenn sie auf der anderen Seite den Tipp geben, sich zu differenzieren? Und wir kamen dann auf die Idee zu sagen, warum kann man nicht einen Teil der Präsentation, und das gilt auch nicht für jedes Unternehmen, vor dem man da was zeigt, mit einem Overhead-Projektor machen? Ja, weil das ist A, was anderes, und die Leute, die das total doof finden, naja, dann ist es halt so. Aber es bleiben genug übrig, die sagen, oh, ist ja mal was anderes und die möchte ich vielleicht doch nochmal näher kennenlernen. Und wenn sie sowas mit Agenturen diskutieren, dann haben die gleich, die allermeisten gleich total Angst, oh, das haben wir ja noch nie gemacht, um diesen bösen Satz zu beschreiben. Ja,
ja.
Das sollten wir jetzt auch nicht tun. Also das ist, ja. Agenturen tun sich da manchmal so ein bisschen schwer, da auch die ausgetretenen Pfade zu verlassen.
Aber wäre es nicht gerade die Aufgabe einer guten Agentur, genau das zu machen? Dafür buche ich die doch. Und wenn Sie zum Beispiel sagen, Overhead-Projektor, damit werden Sie, wenn Sie das selber klasse finden, das ist auch wichtig, Sie dürfen sich da nicht verstellen. Also wenn Sie die Möglichkeit, einen Overhead-Projektor zu benutzen, selber überhaupt nicht attraktiv finden, weil Sie damit gar nichts anfangen können, dann sollten Sie das auch nicht machen. Wenn Sie aber sagen, das Ding ist doch klasse, das ist analog, da kannst du anders mit arbeiten und es hat ein anderes Licht und ich mache das jetzt einfach mal, dann könnte ich mir vorstellen, dass das bei dem richtigen Publikum sehr gut ankommt.
Also immer beim Overhead-Projektor eine Ersatzlampe dabei haben und wissen, wie man die auswechselt.
Ja, ich habe früher viele Firmentrainings gemacht. Also ich war als Trainer unterwegs und da war eine der Übungen, das war die hinterfotzigste von allen, dass ich meine Teilnehmer eine Präsentation habe vorbereiten lassen und habe nichts dazu gesagt. Ich habe gesagt, über ein Thema, das euch gefällt. Und die haben natürlich alle eine Beamer-Präsentation vorbereitet. Also alle haben sie irgendein Computerteil benutzt, irgendein Computerprogramm, PowerPoint in den meisten Fällen, um das zu präsentieren. Und ich habe dann aber, bevor wir wirklich geübt haben, habe ich gesagt, der Overhead-Projektor ist leider kaputt. Der kann auch leider nicht repariert werden. Ihr habt jetzt noch mal eine Viertelstunde Zeit, das Ganze umzuschreiben.
Oh je, die Arme. Da
konnte man die blanke Panik in den Augen der Teilnehmer sehen. Aber die Rückmeldung nach dieser Übung, die war immer, dass sie gesagt haben, das war eine großartige Erfahrung. Ich muss immer ein Backup dabei haben, denn das kann mir ja beim Kunden auch mal passieren, dass irgendein Gerät kaputt geht. Und die zweite Erfahrung war,
der Adapter funktioniert nicht oder all solche Geschichten.
Irgend sowas kann ständig passieren. Und die zweite Erfahrung war, ohne Technik, also wirklich richtig oldschool, einen Vortrag halten, vielleicht noch mit einem Flipchart, hat den meisten Leuten sehr gut gestanden und hat denen auch unglaublich Spaß gemacht. Und einige haben es tatsächlich danach umgestellt.
Wie wichtig ist es, einen Plan B zu haben?
Das ist sicherlich sehr, sehr wichtig, auch für das Selbstbewusstsein, auch für das Auftreten und auch hier nochmal für das Lampenfieber. Wenn ich weiß, ich habe für alles, was kommt, habe ich im Kopf schon mal was vorbereitet, wie ich dann agieren kann, gibt mir das eine unglaubliche Sicherheit.
Plan ist gut, aber manchmal gehen ja auch Dinge daneben, die man schlicht und ergreifend nicht beeinflussen kann.
Das gehört dazu.
Haben Sie davon berichtet, dass ein Scheinwerfer explodiert ist? Ja. Können Sie schlecht vorbereiten und können Sie schlecht sagen, das wird passieren oder
richtig,
wie auch immer.
Ja.
Welchen Tipp haben Sie, wenn solche Dinge, die man wirklich überhaupt nicht kontrollieren kann, daneben gehen?
Also wenn Sie das wirklich aus dem Konzept bringt, dann sprechen Sie das an. Also angenommen, Sie sind nervös und Sie merken, das beeinträchtigt jetzt gleich hier meine Performance, dann können Sie rausgehen und sagen, ich habe mich echt gefreut, hier zu stehen, aber wenn ich Sie so anschaue, ich bin gerade wirklich ein bisschen nervös, ja. dann werden sie merken, dass das wird was mit ihnen machen. Das wird dafür sorgen, dass die Nervosität komplett verschwindet. Es gibt Momente, in denen darf man das nicht machen. Das gebe ich zu. Wenn man so im Haifischbecken schwimmt, da ist das vielleicht die falsche Strategie. Das muss man natürlich immer von Fall zu Fall entscheiden. Und wenn etwas passiert, was unvorhergesehen ist, wie in meinem Fall, das war in Sylt auf der Bühne im Meerkabarett und es ist einfach ein Scheinwerfer geplatzt, ja. Das war allerdings der perfekte Moment, weil es war die letzte Nummer vor der Pause, die war gerade beendet. Ich hatte den Zuschauer auch schon wieder auf den Platz geschickt, Gott sei Dank, muss ich sagen. Und ich habe gesagt, ich wünsche euch eine schöne Pause und in dem Moment knallt der Scheinwerfer. Und ich habe dann einfach nur diesen Scheinwerfer nachgeschaut, habe ins Publikum gegrinst und habe gesagt, ja, schöne Pause. Und danach haben die Leute gedacht, das hätte dazugehört. Also da sind Kollegen gekommen, die gesagt haben, ja, das mit dem Scheinwerfer ist ja unglaublich, machst du das jeden Abend?
Haben sie mental gemacht, nicht wahr?
Genau. Und das ist natürlich nicht der Fall. In dem Fall habe ich mich dafür entschieden, es nicht anzusprechen und zu machen, als müsste das so sein.
Aber dann bedanke ich mich sehr für Ihre Zeit und ich fand das ein sehr spannendes Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.